HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Gero von Böhm, Kammerspieler. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Gero von Böhm, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich auch.
Über welche Kleinigkeit haben Sie sich zuletzt gefreut?
Ich freue mich täglich über Kleinigkeiten. Ich kriegte in der Bundesbahn auf einer längeren Fahrt zweimal Schokolade. Und diese Schokolade, ich nenne die Marke nicht, ist so köstlich, dass ich alles aufgegessen habe. Ich habe mich irrsinnig gefreut darüber.
Warum bekommen Sie zweimal Schokolade?
Weil die Strecke so lang war. Ach so. Und der Schaffner gewechselt hatte.
Ach so. Schön, aber das ist erste Klasse, ne?
Ja.
Sie sind Wissenschaftsjournalist, Fernsehinterviewer, Dokumentarfilmer, Film- und Fernsehproduzent. Was habe ich vergessen?
Ich glaube nichts und alles, weil ich mache noch viel mehr eigentlich.
Was?
Ich bin manchmal Schauspieler, kleine Nebenrollen, macht mir irrsinnigen Spaß. Ich bin natürlich Regisseur, ich bin Berater, was halt so kommt und was mich interessiert. Ich bin ein bisschen spontan und sprunghaft, lass mich wahnsinnig schnell und oft begeistern für Dinge und dann ist es nachher immer zu viel.
Sie sind ein Menschenbeobachter, nähern sich Ihnen in Fernsehporträts, zum Beispiel in der SWF-Reihe Wortwechsel, Gero von Böhm begegnet in Dreisat oder Mein Leben in Arte. Sind Sie so eine Art öffentlich-rechtlicher Kammerspieler?
Kammerspiel mit zwei Personen, meinen Sie? Mhm. Ja, könnte man vielleicht so sagen. Mhm. Und das mache ich eben sehr gern. Ich habe versucht, Talkshows zu moderieren. Ich habe ein Jahr diese Sendung, das war 1990, Talk im Turm bei Sat.1 gemacht.
Von da Erich Böhme.
Im Wechsel mit Erich Böhme. Sandra Maischberger war immer da und Erich Böhme und ich wechselten uns ab. Und ich ging nach jeder Sendung mit einem ganz schalen Gefühl raus und hatte den Eindruck, du hast nichts erfahren, es ist nichts Neues rausgekommen, wie das bei Talkshows ja leider oft so ist. Und ich habe gemerkt, nach einem Jahr, das ist überhaupt nicht mein Ding und bin wieder zu One-to-One, eine Person, zwei Mikrofone, zurückgegangen.
Woran liegt das, dass man in den Talkshows irgendwie das Gefühl hat, man erfährt gar nichts?
Es ist alles nach Klischee besetzt und nach Dingen, die wir eh schon wissen. Wir haben immer gesagt, wir müssen natürlich irgendwie die Parteien da reinholen, wenn es um politische Dinge gibt. Aber wir brauchen auch ein Krokodil, das ab und zu zubeißt, einen Verrückten. Das war damals so bei Sat.1.
Dann nimmt man gerne Nina Hagen.
Genau, die nahm man auch öfter mal. Sehr richtig, die war öfter mal in der Sendung. Und das ist natürlich nicht die Realität. Und das war nicht meine Art von Journalismus. Das war Spiel, aber eben kein Kammerspiel. Deshalb bin ich dann zurück zum Kammerspiel. Ich finde das Wort immer schöner, das Sie da eben geprägt haben.
Ihre Art, Fragen zu stellen, Gero von Böhm, die ist behutsam, freundlich, höflich, aber zielstrebig. Wer hat sich Ihnen denn mal versucht zu entziehen und das auch noch mit Erfolg?
Also spontan fällt mir ein Federico Fellini, den ich interviewte, ein langes Gespräch, anderthalb Stunden. Das war in München, als sein Film rauskam, E la nave va.
In welcher Sprache?
Das haben wir auf Englisch gemacht. Ich sprach damals noch kein Italienisch, heute wäre das anders. Und er verweigerte sich. Er setzte sich so hin, dass ich ihm nicht in die Augen gucken konnte, so schräg. Und ich sah immer nur sein Profil und alle Fragen prallten ab. Und dann dachte ich, wie kriegst du ihn? Und ich weiß, dass das Thema seines Lebens die Frauen waren. Darauf war ich auch vorbereitet, dann habe ich das abgeschossen. Und von da an ging es dann eine Stunde lang wirklich nur um Frauen. Was macht Frauen aus? Warum lieben wir sie so sehr? Was macht Frauen nicht aus? Was sind Unterschiede zwischen Frauen und Männern, Venus und Mars? Und das war so witzig, was er da erzählt hat. Und es wurde noch eine tolle Sendung. Aber am Anfang war es ganz schwer und ich wollte schon abbrechen.
Können Sie sich noch erinnern, was Sie ihn gefragt haben? Als es richtig ins Stocken geraten war, als er nicht mitmachen wollte, die erste Frauenfrage, können Sie sich noch erinnern?
Die erste Frauenfrage war, ob Treue wirklich so wichtig ist und was er unter Treue versteht.
Was war denn Ihr schwierigster Fall, Gero von Böhm? War das auch Fellini?
Es gab keinen schwierigsten Fall. Ich kann mich jedenfalls an keinen erinnern. Mhm. Ich habe die Leute auch eigentlich so ausgesucht, dass ich das Gefühl hatte, da ist was. Die wollen erzählen. Aber ich bin natürlich immer darauf aus, das Verborgene raufzuholen. Ja. Mhm. Und immer, wenn ich das Gefühl hatte, da ist irgendetwas gewesen in deren erfolgreichem Leben. Entweder will ich wissen, warum sind sie so erfolgreich? Was steckt dahinter? Ich bewundere auch Menschen gern. Ich habe oft welche eingeladen, die ich eben bewunderte. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, da ist eine Verletzung. Und was könnte das sein? Ich erinnere mich an Isabella Rossellini. Wir redeten über ihr Leben, ihre Jugend, die Eltern, Roberto Rossellini und Ingrid Bergmann. Und ich hatte das Gefühl, irgendetwas muss sie in dieser Jugend verletzt haben. Es waren aber nicht die Eltern. Und dann erzählte sie plötzlich, dass sie bei einem Date, da war sie knapp 17, von einem Jungen vergewaltigt wurde. Das hat sie da zum ersten Mal erzählt. Und sie hat erzählt, wie das ihr Leben geprägt hat, wie sie das vorsichtig gemacht hat, skeptisch, abwartend bei allen Männergeschichten. Und nicht nur das, das prägt einen natürlich fürs Leben.
Und so etwas merken Sie, dass da was ist, was schon nicht stimmig ist?
Ja. Das vermutet man, wenn man einen Menschen über eine Weile beobachtet. Dann denkt man sich, naja, da könnte was sein, lad die mal ein. Und dann im Laufe des Gesprächs wird es bestätigt oder auch nicht. Das gibt es natürlich auch.
Wie lange bereiten Sie sich vor?
Na, ziemlich lange. Ich habe immer den Ehrgeiz, mehr über die Menschen zu wissen, als sie selbst über sich wissen. Und man liest halt viel. Man hat inzwischen ein Netzwerk an Menschen, die dann kennen. Und die ruft man an und versucht, Dinge rauszubekommen und macht sich ein Konzept, so wie Sie jetzt wahrscheinlich sich für mich auch ein Konzept gemacht haben. Und muss den Mut haben, wenn man merkt, das läuft in eine ganz andere Richtung. Wir haben ganz andere Dinge zu erzählen, dann muss man das nach 5 Minuten vergessen und redet halt.
Haben Sie sich eigentlich mal angefreundet über die Arbeit an einem solchen Porträt? Sind Sie Freunde geworden?
Ja, das ist passiert nicht oft, aber ist öfter mal passiert. Isabella Rossellini ist so ein Fall. Wir sind ziemlich enge Freunde geworden über die Zeit. Maximilian Schell war ein enger Freund, den ich lange begleitet habe, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe.
Auch. Großartiger Schauspieler.
Toller Schauspieler. Der hat für mich den Albert Einstein gespielt in einem Dokudrama. Das war ein großes Vergnügen. Und wir hatten ein Projekt, wir wollten einen Film machen über Beethoven. Das wäre dieses Jahr natürlich genial gewesen. Und dann ist er gestorben. Johnny Depp sollte den Beethoven spielen. Ein tolles Drehbuch, aber ich habe das dann nicht weiter verfolgt, denn ohne Maximilian wollte ich es nicht machen. Es war ein großartiger, unglaublich gebildeter Mensch, ein bisschen tragisch, denn er hatte 1963 den Oscar bekommen, blieb in Hollywood. Aber wie wir alle wissen, wenn man einen gewissen Akzent hat, dann kann man eben irgendwelche Kardinäle spielen.
Nazis spielen,
was er nicht wollte, und die Rollen blieben dann aus und er kam, wie wir wissen, zurück nach Europa, nach Österreich.
Was gehört zu Ihren Stärken? Was meinen Sie?
Beobachten, zuhören vielleicht, ein gewisses Gefühl für Ästhetik, was beim Filmemachen nicht unwichtig ist. Aber ansonsten nicht viel, ehrlich gesagt. Ich bin kein sehr strukturierter, wahnsinnig logisch denkender Mensch. Ich lasse mich sehr von Emotionen auch beeinflussen. Das ist ein großer Luxus, denn man muss ein Umfeld haben, das das erstens aushält und zweitens einem die Struktur gibt. Ich habe nicht nur wunderbare Mitarbeiter, sondern seit 45 Jahren eine wunderbare Frau. Nicht an meiner Seite, sondern die steht vor mir. Wir haben 1978 diese Filmproduktion zusammen gegründet. Das hätte ich auch alleine nicht gemacht. Wir machen alle Reisen zusammen, wobei sie halt wirklich die Struktur auch beim Drehen gibt. Und ich kann mich völlig auf die Bilder konzentrieren. Und das ist einfach toll. Es hört natürlich nie auf. Es ist nachts, bevor das Licht ausgeht, wird noch diskutiert und morgens beim Frühstück weiter. Das muss man wollen. Das will nicht jeder, aber wir können es uns nicht mehr anders vorstellen.
Sie haben 3 Kinder. Wer hat sich um die Erziehung gekümmert?
Meine Frau hat ihr Büro zu Hause gehabt und hat sich aufopfernd um die Kinder gekümmert, die viel Freiheit hatten. Wir hatten einen großen Garten und sie hatte ein Büro mit Blick in den Garten. Und sie hatte dann irgendwelche schwierigen Kalkulationsgespräche mit irgendeinem Sender. und sah, wie ihr jüngster Sohn in die Spitze eines Baumes kletterte. Können Sie sich das vorstellen?
Ja.
Man muss so ein Urvertrauen haben, ja, mit Kindern, bis ja, heute. Kennen ja, Sie auch, oder?
Ja.
Ja, ja, ja.
Kritiker, Gero von Böhm, meinen es meist gut mit Ihnen. Sie kommen immer sehr gut weg. Aber die FR hat Sie runtergeputzt. Einen schnulzigen Bilderbogen haben Sie Ihr Porträt über Johannes Paul II. Genannt. Haben Sie diese Kritik gelesen?
Nee. Die kenne ich gar nicht.
Die hat man Ihnen vorenthalten.
Gott sei Dank, weil das ist wirklich Unsinn, was da steht. Ich glaube nicht, dass das schnulzig war. Wir haben damit sehr viele Menschen erreicht. Mario Adorf spielte den Gärtner in den Vatikanischen Gärten.
Super.
Und Michael Mendel den Papst. Ich glaube nicht, dass es schnulzig war. Wenn er es so sieht, er sollte Schnulzen genießen lernen. Das kann man nämlich. Kenne ich auch. Ich liebe Schnulzen also manchmal.
Sie treffen Ihre Gesprächspartner in aller Welt, sind auch für Ihre Dokumentationsreihen ständig unterwegs. Wie bringen Sie denn eigentlich Ruhe in Ihr Leben?
Indem ich all das mache. Ich werde unruhig in dem Moment, wo ich nichts zu tun habe. Nur dann ist es Stress, wenn ich plötzlich ohne Arbeitsmaterial auf einem Flughafen 2 Stunden warten muss. Ich habe immer was dabei, das sage ich jetzt so, aber Ruhe kommt natürlich auch ins Leben, indem man eine tolle Familie hat. Und das ist dann was ganz anderes. Und dann kümmert man sich um deren Dinge. Und das ist wunderbar und das ist erfrischend.
Wir sprechen nicht nur in dieser Sendung, wir hören auch Musik, Titel, die Sie sich gewünscht haben. Als erstes steht ein Titel von Kanye West auf der Liste, und zwar All of the Lights. Warum dieser Titel?
Ja, das ist der ganze Glamour, der mich auch interessiert natürlich. All of the Lights, alle Lichter gehen an. Damit fing ein Film an mit diesem Song, den ich über Karl Lagerfeld gemacht habe. Gar nicht lange vor seinem Tod. Das war so das letzte Mal, wo er noch wirklich viel erzählt hat. Es war ein großartiger Mensch, den ich sehr bewundert habe, den ich öfter gesehen habe in Paris. Großes Privileg auch. Und dann haben wir beschlossen, jetzt machen wir noch mal einen Film. Ich habe 2 mit ihm gemacht. Einen 1998, als er noch ganz dick war. Dann habe ich auch irgendwann noch eine Sendung gemacht mit ihm. Und zum Schluss dann diesen Film, der vielleicht so ein bisschen was wie sein Vermächtnis ist. Und daraus ist dieser Song.
Kanye West, All of the Lights. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Gero von Böhm, Mediengaukler. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Gero von Böhm, Sie kommen aus großbürgerlicher Familie. Ihre Mutter ist Generalstochter Vera von Zeppelin. Sie sind verwandt mit dem Grafen Zeppelin und zu ihren Vorfahren gehört auch der Dichter Johann Gottfried Herder. Ist Disziplin eine Familientugend?
Ja, schon. Das ist wohl so, ja. Disziplin ist die Grundlage von allem, heißt es da. Und das stimmt ja auch. Ich meine, ich bin jetzt nicht mit wahnsinniger Disziplin großgezogen worden. Ich konnte ziemlich machen, was ich wollte, aber die Grundlage war irgendwie Disziplin. Das kam aus der Tradition vielleicht. Selbstdisziplin. Mach das mal selber, aber mach's. Wenn es dunkel wird, bist du zu Hause, ich gebe dir keine feste Uhrzeit. Selbstdisziplin, wenn man Nächte durcharbeiten muss. Klar, meine Mutter ist das beste Beispiel, die wird, so Gott will, dieses Jahr 98, lebt allein, hat einen Hund, einen jungen Hund, den sie rührend umsorgt, das ist so der Ersatz für mich, ich war ja Einzelkind und danach hatte sie immer Hunde. Das ist ungeheuer. Es gibt einen Treppenlift in diesem Haus, der nicht benutzt wird, der ist außer Betrieb, kann demnächst abgebaut werden, weil sie sagt, die Treppe werde ich hochgehen, bis ich umfalle oder da mal runterfalle. Und ungeheure Selbstdisziplin. Es ist nicht so einfach, 98 zu werden, aber sie schafft es irgendwie.
Ihre Familie, so haben Sie mal gesagt, hat Generäle und Honoratioren hervorgebracht, aber nie jene Mediengaukler, so wie Sie einer sind. Sie haben sich selber so bezeichnet. Ist Ihre Mutter trotzdem stolz auf Sie?
Ja, natürlich. Sie sagt es nicht dauernd, aber man merkt es und sie verfolgt einen natürlich. Sieht alles, kritisiert, wichtige Kritikerin natürlich.
Sehen Sie sich oft?
Ja. Ich versuche so oft wie möglich bei meiner Mutter zu sein. Ja, in der Tat, weil es eine Bereicherung ist, weil man mit ihr über alles reden kann. Wenn sie Samstagabend anrufen, dann hat die den ganzen Spiegel schon durch und will dann darüber diskutieren. Nur habe ich ihn leider noch nicht gelesen.
Waren Sie Ihren Eltern als Kind eigentlich peinlich, weil Sie überall rumgelaufen sind und gefragt haben, wo kommt ihr her, wer sind eure Eltern?
Ja, die mussten sich manchmal entschuldigen, weil ich eben solche Fragen an Nachbarn gestellt habe. Ich habe einfach geklingelt und wollte wissen, woher kommt ihr, was macht ihr hier eigentlich, wo wart ihr im Krieg? Der Krieg war noch sehr präsent, Mitte der 50er Jahre.
Sie sind geboren, Jahrgang?
54.
54.
Also so mit 58 bin ich schon rumgelaufen und habe gefragt. Und wir haben ja auch noch da in Hannover in der Südstadt auf irgendwelchen Trümmern gespielt, die noch nicht abgeräumt waren. Und wir kannten die Risse von den Bomben in dem Haus, in dieser winzigen Wohnung, in der ich mit meinen Flüchtlingseltern wohnte. Und dann bin ich halt rausgegangen und wollte Geschichten hören. Das hat mich schon immer fasziniert, diese Neugier auf Geschichten von Menschen. Das ist irgendwie vielleicht angeboren, ich habe keine Ahnung.
Welcher Duft gehört zu Ihrer Kindheit?
Ah, das sind bestimmte Blumen auf einer Wiese, die gegenüber unseres Hauses war, wo eben auch noch Schutt lag, aber auch diese Wiesenblumen blühten. Das war so ein bisschen bittersüßer Geruch. Ich werde das nie vergessen. Es ist interessant, dass Sie das fragen. Weiße Blüten, Schafrehre oder sowas muss das gewesen sein. Als Kind fragt man nicht, wie heißen diese Blumen. Die umgeben einen und man saugt das auf und behält es anscheinend für immer.
Was war der liebste Platz?
Der Wald, die Eilenriede, die ganz nah war, wo ich dann mit meinem Großvater, der aus russischer Gefangenschaft gekommen war, für mich ein Fremder war und der mir dann diesen Wald gezeigt hat. Der hatte als Gutsbesitzer in Schlesien natürlich Wälder und lebte dann eben auch wieder nah am Wald und all die Ausdrücke, die zum Wild gehören und welche Bäume, das habe ich alles da gelernt. Und ich liebe den Wald heute noch. Ich gehe oft in den Wald, so oft ich kann.
Sie sind geboren in Hannover, aufgewachsen in Heidelberg. Dort haben Sie Abitur gemacht, Jura und Sozialwissenschaften studiert. Mit welchem Berufsziel?
Ich hatte keins. Das waren die Dinge, die mich interessiert haben. Ich dachte, ich gucke mal. Ich bin so ein Gerechtigkeitsmensch. Ich finde immer, die Welt ist überhaupt nicht gerecht, aber man kann im Kleinen wenigstens versuchen, gerecht zu sein. Im Alltag und sonst auch. Deswegen habe ich mir Jura mal angeguckt und dachte, ich würde vielleicht gerne Strafverteidiger werden.
Flammende Plädoyers halten.
Flammende
im
Plädoyers,
Namen der
genau.
Gerechtigkeit.
Genau, so habe ich mich gesehen und dann festgestellt, dass gerade in der Juristerei und gerade auf den Gerichten keine Gerechtigkeit wirklich zu erreichen ist.
Es geht um ein Urteil.
Genau. Und dann fing ich irgendwie an, für die Zeitung zu schreiben, so nebenbei. Damals die Rhein-Neckar-Zeitung und das Heidelberger Tageblatt. Und dann habe ich aber auch überregionalen Zeitungen immer mal was angeboten.
Ziemlich schnell haben Sie für die Zeit geschrieben.
Zum Beispiel, das war dann das Überregionale. Und dann kam, da war ich 20, irgendwann der Rundfunk, die hatten irgendwas gelesen, haben mich angerufen, gefragt, hätten sie nicht Interesse, mal vorbeizukommen. Das klang irgendwie ganz gut, das ist so ein bisschen unser Stil. Und damals wurde gerade der erste Popsender in Deutschland aufgebaut, nämlich SWF3. So hieß das damals mit Frank Laufenberg, der den Popshop machte, Bernd Moorhoff, Michael Bollinger, der den Südwestbazar machte. Und da gehörte ich dann sozusagen zum Moderatorenteam, zusammen mit Klaus Kleber, der jetzt das Heute-Journal macht. Der war immer vor mir dran, der machte die Litfaßwelle Den habe ich nicht beneidet. Der muss nämlich von 6 bis 8 und ich durfte von 8 bis 10 und danach kam Elke Heidenreich und machte die Funkboutique. Das war irgendwie so ein Nest. Peter Stockinger hieß unser Chef und der hat uns ganz da alle bekannt hingeholt. Ja. Und dann hat einer mich im Radio gehört, ein Fernsehredakteur, auch vom damaligen Südwestfunk, hat gesagt, hätten Sie nicht Lust, mal Fernsehen zu machen? Dann habe ich, da war ich immer noch 21, meinen ersten Film gemacht. Der kriegte gleich irgendeinen Preis. So ging das immer weiter. Und jetzt sitze ich hier und mache immer noch dasselbe.
Sind Sie eigentlich ein gläubiger Mensch, Gero von Böhm?
Ja, durchaus. Gläubiger Christ, so würde ich mich bezeichnen. Denn jetzt nicht unbedingt die Institution Kirche sehr, sehr schätzt. Ich bin gläubig unabhängig von der Kirche. Ich finde aber die Kirche wichtig. Ich zahle meine Kirchensteuer. Ich glaube, dass Christen sich um andere Menschen kümmern müssen. Dafür braucht man Geld. Deswegen bin ich nie aus der Kirche ausgetreten. Ich gehe selten in die Kirche. Ich gehe, wenn mir danach ist, wenn ich beten will. Aber ich bete ansonsten gerne auch still vor mich hin. Heute Morgen zum Beispiel, aus bestimmten Gründen.
Haben Sie gebetet?
Ja.
Haben Sie Ihre Kinder taufen lassen?
Ja, natürlich. Das war mir schon sehr wichtig. Kinder und Enkel, alle getauft.
Wenn Sie im Leben einen Augenblick einrahmen könnten, welcher wäre das?
Das sind verschiedene Augenblicke. Das sind
dann nennen Sie
genau 4. Das ist wirklich der Moment, in dem ich meine Frau zum ersten Mal gesehen habe auf einem Bahnhof an einem Briefkasten. Es war ein Blind Date. Unsere Eltern haben uns verabredet, weil dieses Mädchen nicht alleine nach Köln zu einer Party fahren durfte. Die war 15. Ich war 16. Immerhin. Und das war dieser Moment und das ist ein solches Gottesgeschenk gewesen, dass ich diesen Moment golden einrahme und die Geburten meiner Kinder war unfassbar. Diese Momente, diese kleinen Menschen dann im Arm zu haben. Ich war danach völlig am Ende, meine Frau gar nicht, sagte, ach, ist doch nichts.
Heißt das, dass Ihre Eltern Sie zusammengefügt haben?
Ja, aber ohne Absicht. Dieses Mädchen sollte nicht unbewacht mit dem Zug nach Köln fahren.
Von Hannover.
Die wurde ziemlich streng erzogen.
Mhm. Von Hannover nach Köln?
Nee, das war Heidelberg.
Ach, von Heidelberg.
Damals wohnten wir beide in Heidelberg, ja. Mhm. Und haben uns nie mehr getrennt.
Mit 15 und mit 16, seit der Zeit sind Sie zusammen?
Ja, ja. Es war keine Sekunde langweilig. Sonst wären wir nicht mehr zusammen. Langeweile geht bei uns beiden gar nicht.
Zum Schneiden gehen Sie immer nach Heidelberg?
Richtig.
Leben tun Sie aber in Berlin.
In Berlin und in Frankreich, ja. Mhm. Ja, ja, das ist so ein Dreieck.
Aber warum haben Sie das dann in Heidelberg angesiedelt?
Aus alter Tradition, weil wir aus Heidelberg kommen sozusagen. Nach Hannover war Heidelberg. Und weil meine Mutter da lebt. Und wenn ich da Filme schneide, ein paar Wochen, dann kann ich ein paar Wochen bei meiner Mutter sein. Und Sie haben ja gehört, wie die tickt und warum das lustig ist, bei ihr zu sein.
Ja.
Und
das,
schön.
Das ist wirklich sehr schön, finde ich. Wir reden gleich über den Wissenschaftsjournalisten Gero von Böhm und neue Projekte. Sie haben vorhin schon Helmut Newton erwähnt, darüber sprechen wir gleich. Aber erst hören wir noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar The Cure, Pictures of You. Warum hören wir das?
Das hören wir, weil es eine Titelmelodie ist aus diesem Film The Bad and the Beautiful, den ich über Helmut Newton gemacht habe und der im April, Anfang Mai in die Kinos kommt in Deutschland und dann auch weltweit.
Of you that I almost believe that
Pictures of You von The Cure. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Gero von Böhm. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Wollten Sie dazu noch etwas sagen?
Das ist ein Titel aus einem Film, den ich gemacht habe über Helmut Newton, den berühmten Fotografen, wahrscheinlich einer der wichtigsten des 20. Jahrhunderts. Das ist so ein bisschen die Titelmelodie daraus. Pictures of You und Pictures of Him habe ich immer gemocht. Und ihn auch. Wir waren befreundet. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Wir haben 2 Filme zusammen gemacht zu seinen Lebzeiten. Und das habe ich jetzt nochmal zusammengefügt. Dieses tolle Material, das noch da war, auch noch nie gezeigt. Und ich hatte von der Helmut Newton Foundation die Erlaubnis, das gesamte Archiv zu benutzen. Sprich, es gibt alle tollen Fotos von ihm in diesem Film und es gibt 10 Frauen, die über ihn erzählen. Mhm. Es gab sozusagen einen Numerus Clausus für Männer, die ich auch hätte interviewen können, aber ich wollte nicht diese ganzen Männeranekdoten haben, sondern ich fand, ein Mensch, der fast nur Frauen fotografiert hat, Männer für Accessoires wie Hüte oder sowas hielt, da sollen die Frauen jetzt mal selber reden, mit denen er gearbeitet hat, die er teilweise geliebt hat und die ihn geliebt haben.
Helmut Newton würde am 31. Oktober diesen Jahres 100 und der Film The Bad and the Beautiful klingt so ein bisschen nach Die Schöne und das Biest. Ist das Absicht?
Naja, das gab auch diesen Aspekt natürlich. Ja. Er hat The Bad gezeigt und The Beautiful gezeigt. Für manche ist er Bad und die anderen Beautiful. Es ist umstritten. Waren diese Frauen jetzt Sexobjekte oder waren sie was ganz anderes? Ich behaupte, sie waren auch Sexobjekte, aber er hat sie eben als sehr starke Frauen dargestellt. Und die Frauen selber sagen, sie sind durch ihn stark geworden. Sie haben sich bei diesen Shootings und auch danach, als sie die Fotos gesehen haben, stark gefühlt und erkannt gefühlt in ihrer Stärke. Und Charlotte Rampling sagt, ohne Helmut hätte nie ihr Image entstehen können. Das waren ihre ersten Nacktfotos, seine ersten Nacktfotos übrigens, ja, in einem Hotel in Arles. Und das sind fantastische Fotos. Und da erkennt man den Charakter dieser Frau. Und das hat sie, die sehr klug ist, genau gemerkt damals und gespürt. Und danach kamen die wunderbaren Rollen für sie. Seine Fotos haben was bewirkt, auch in der Modelandschaft, da war das ja ganz neu. Das war ja alles lieblich. So wie Anna Wintour in dem Film sagte, beautiful girl and a beautiful beach. Und das wollte sie ändern. Anna Wintour war eigentlich diejenige, die Helmut Newton diese große Bühne gegeben
die
hat.
Die mächtige, ne? Chefin der Vogue.
Genau, die übrigens reizend ist, ja, die natürlich als Schutz, so ähnlich wie Karl Lagerfeld, sich eine Sonnenbrille aufsetzt, damit man auch manchmal nicht sieht, wie müde die Augen sind, weil die Frau arbeitet sehr viel. Aber sie ist eigentlich eine reizende Frau und intelligent und stark, so wie Helmut das mochte.
Susan Sontag kommt auch vor, die amerikanische Schriftstellerin, als kritische Stimme.
Richtig, die sagt, das ist, glaubt das alles nicht. Alle Frauenhasser erzählen, dass sie Frauen lieben. Für mich ist das nicht die Wahrheit. Klar gibt es solche Stimmen auch. Und das ist ein Ausschnitt aus irgendeiner Fernsehsendung aus den 70er Jahren, als er wirklich ganz oben der Superstar war.
Helmut Newton ist in Berlin geboren, war Sohn eines Knopffabrikanten, glaube ich.
Ja.
Hieß Helmut Neustädter. Mhm. Später hat er in Australien gelebt, hat seine Frau auch in Australien kennengelernt, June. Und ist aber auf dem Friedhof in Berlin, Schöneberg-Friedenau, begraben. Und es hat mir jemand erzählt, unweit von Marlene Dietrich.
Ja, ganz nah, ist der Nachbar sozusagen. Und er wollte in Berlin begraben werden. Er liebte Berlin. Berlin war alles für ihn. Das hatte ihn geprägt, die ganze Zeit der Weimarer Republik, wo alles ging, alles möglich war. Wir sind oft durch Berlin gelaufen. Und irgendwann hat er mir auch zum Beispiel den Stadtpark Schöneberg genau gezeigt, wo noch derselbe Zaun ist, wo er mal sich das Handgelenk gebrochen hat, weil er einem Mädchen nachgeschaut hat auf dem Roller. Da war er so 6 Jahre alt. Das war ganz berührend, wie er da noch jeden Steinbein erkannte und mit uns da durchlief und übrigens Englisch sprach in dem Moment. Wahrscheinlich so ein bisschen als Schutz, damit es nicht zu emotional wurde. Und dann hat er mir im Bahnhof Zoo den Bahnsteig gezeigt, von dem er am 5. Dezember 1938 mit einem Zug nach Triest gefahren ist, um ein Schiff nach China zu besteigen. Und gegenüber von diesem Bahnsteig liegt das heutige Helmut Newton Museum. Museum für Fotografie. Das war das letzte Gebäude, das er aus diesem Zug sah. Also lauter so wahnsinnige Geschichten, ne?
Es gibt ja viele Menschen, die sagen, nach dem, was passiert ist, kann ich Deutsch nicht mehr sprechen, ich möchte das nicht sprechen. Gehörte er dazu? Hat er gar nicht Deutsch gesprochen?
Doch, ganz viel. Er hat auch immer bis zum Schluss seinen leicht deutschen Akzent im Englischen behalten. Und er liebt es, Deutsch zu sprechen. Und hatte auch so Ausdrücke, die eben noch aus dem alten Berlin stammten. Das war dann eben nicht die Handlauf, sondern das war die Balustrade und so. Die Gouvernante, mit der er im Park war. Also wunderbar. Eine Welt, die langsam doch verschwindet.
Und was hat er für ein Verhältnis zu den Deutschen gehabt, zu Deutschland?
Nie Groll. Er hat der nächsten Generation absolut verziehen. Das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Und er hat gesagt, es war eben damals so, das ist jetzt ein neues Kapitel der Geschichte und ich kann jetzt nicht alle Deutschen verdammen. Und es kommt in diesen Gesprächen manchmal natürlich doch eine gewisse Bitterkeit über die Zeit damals raus, ist ja ganz klar.
Ja.
Aber er kam nach Deutschland, er liebte Berlin und er war ein so positiver Mensch. Er war immer nach vorne gewandt und alles andere interessierte ihn nicht.
War das Ihr Freund?
Ja, kann ich so sagen, absolut. Und von dem habe ich viel gelernt, so die Einstellung zum Leben, eben das Positive, die Leichtigkeit, die er hatte und bis zu seinem Tod wirklich absolut jung geblieben im Kopf. Er war für alles offen und er war ein Anarchist. Das bin ich im Herzen auch ein bisschen.
Wo haben Sie sich kennengelernt?
Bei gemeinsamen Freunden in Paris. Wir haben über dieselben Sachen gelacht an dem Abend und da haben wir gemerkt, wir haben irgendwie denselben Humor. Und June war auch dabei und ich fand die toll. Man merkte, sie ist eine kluge, starke Frau, so wie ich es auch gerne habe. Wir waren dann zu dritt öfter mal unterwegs. Ich habe die dann in Monte Carlo besucht und da haben wir Leute beobachtet in diesem bizarren Monte Carlo, wo er nur wohnte, weil es schön warm ist und wegen der Steuer. Eigentlich fand er das auch bizarr. Naja, und dann eben in Hollywood, wo er den Winter immer verbrachte, im Hotel Chateau Marmont, vor dem er dann auch leider gestorben ist, weil er mit einem Cadillac zu einem Shooting fahren wollte und noch in der Garage einen Herzinfarkt bekam. Das Bein hat sich verkrampft, er gab Vollgas und knallte gegen die gegenüberliegende Betonmauer, kam dann noch ins Cedars-Sinai Hospital und war dann aber bald tot. Für ihn der einzig mögliche Tod, muss man sagen, weil er bettlägerig, niemals, Helmut nicht, nein. Und er hat mir gesagt, weißt du, ich denke über den Tod nicht nach, was soll man darüber nachdenken, das ist nicht positiv. Wie du weißt, denke ich nur über positive Dinge nach, entweder er kommt zu früh oder zu spät, that's it. Der hätte noch lange weitergemacht.
Wann war das, 2003?
Genau.
Sie erzählen jetzt auch wieder Weltgeschichte mit Sir Christopher Clarke in der ZDF-Reihe Terra X. Was erwartet uns wann?
Mit Sir Christopher haben wir ja schon die Deutschland-Saga gemacht, ein Ritt durch die Geschichte Deutschlands, dann die Europa-Saga, Geschichte Europas, ungewöhnlich erfolgreich. Man sagt ja immer, wenn die Leute Europa hören, geht die Klappe runter, stimmt nicht. Wir hatten 6 Sonntage hintereinander, immer zwischen 4 und 5 Millionen Zuschauer. Und es wird jetzt an Schulen gezeigt und überhaupt. Nun haben wir gesagt, was kommt jetzt? Jetzt machen wir die Weltensaga. Jetzt gehen wir mal auf andere Kontinente. Und wir werden eine Weltgeschichte erzählen anhand des UNESCO-Weltkulturerbes. Das sind ja wunderbare Stätten, das ist unser aller Erbe. Und daran kann man die ganze Geschichte der Menschheit erzählen, auf allen Kontinenten.
Geben Sie uns doch mal so ein bisschen Häppchen. Stellen Sie Petra vor.
Wie kommen Sie darauf? Natürlich. Gleich in einer der ersten Folgen, weil wir along the line der Seidenstraße auch gehen, natürlich.
Petra hat mich am meisten beeindruckt.
Großartig. Die Nabatäer, die da ein Reich aufgebaut haben, weil sie an der Weihrauchstraße lagen und mit Karawanen das Zeug dann zum Mittelmeer geschafft haben. Ein großartiges Kulturvolk eigentlich, das dann irgendwann unterging, weil die Straßenführung sich änderte und dann war es vorbei mit dem Reichtum. Und die Römer kamen und es war dann einfach nur noch die Provinz Petrea für die Römer. Aber Petra ist fantastisch, natürlich Jordanien. Wir waren im Iran, und haben dort alle UNESCO-Weltkulturerbestätten gesehen und gefilmt. Und ich muss sagen, als ich Trump hörte, der sagt, er würde jetzt mal schnell das Kulturerbe der Iraner vielleicht zerstören mit einem Schlag, gab mir das natürlich und gab uns allen, die wir dort gewesen waren, Stich ins Herz. Aber es zeigt auch, wie wichtig es ist, sowas im Bild und mit der ganzen Geschichte festzuhalten. Das tun wir jetzt. Es wird ein Archiv entstehen, wo wir all diese UNESCO-Weltkulturerbestätten, sei es in Indien, sei es in Australien, sei es eben im Iran oder in Europa, einmal noch wirklich in voller Schönheit sehen. Wir haben auch CGIs, also Animationen, wo man genau sieht, wie das mal war. Da haben Forscher uns geholfen, die richtigen Farben, die richtigen Formen zu finden. Und das sieht man alles im CGI.
Wonach haben Sie jetzt diese Weltkulturerbestätten ausgewählt?
Also hier geht es um die Seidenstraße, weil das macht Sinn. Die ging ja bis Europa, ging bis Venedig und von Venedig aus wurde dann alles über den Kontinent verteilt. Also Indien, dann Iran und Jordanien mit Petra, Ägypten und dann sind wir schon in Europa. Es sind immer 45 Minuten. Wir machen das in Deutsch und Englisch, weil es auch weltweit vom ZDF dann vertrieben wird. Wir werden das dann vielleicht auch weitermachen. Es gibt 790 Weltkulturerbestätten, die man theoretisch drehen könnte. Dann bin ich wahrscheinlich auch 100 und man wird uns mit dem Rollstuhl zum Drehort fahren. Aber das ist ja eine Perspektive.
Ist doch machbar. Wir hätten ja uns nicht vorstellen können, dass es mal so wichtig wird, das alles in Bild und Ton festzuhalten.
Ja, ja. Stellen Sie sich vor, die Buddhas von Bamiyan, ja, die dann in die Luft gesprengt wurden, ja, von den Taliban, wenn man, ja, die jetzt noch einmal wirklich sehen könnte, fast in 3D, ja, wäre das schon schön.
Ja, und ein amerikanischer Präsident, der gegen Völkerrecht verstoßen will.
Ja. Das ist schon hart.
Umso wichtiger ist diese Arbeit, finde ich. Apropos Weltgeschichte und all den Schrecklichkeiten, die wir in den letzten Jahren erleben mussten, Gero von Böhm. Wenn Sie einen einzigen Faktor im Weltgeschehen ändern könnten, welcher wäre das?
Im Weltgeschehen. Seit Beginn der Weltgeschichte?
Ja.
Ja, ich würde natürlich Hitler und den Holocaust ausradieren. Das ist das Schlimmste, was in der Menschheitsgeschichte jemals passiert ist und das uns alle doch irgendwie ständig umtreibt. Immer noch, immer wieder und immer mehr.
Sie sind oft beruflich unterwegs, oft mit Ihrer Frau, haben wir erfahren. Sie reisen zu zweit. Sie übernachten oft in Hotels. Was nehmen Sie mit? Ihr privates Kissen oder Ihren Eierlöffel aus Perlmutt?
Das ist aber eine sehr intime Frage. Ich habe einen kleinen Halbmond von meinem Sohn, den der als Baby hatte und der irgendwie immer noch nach ihm riecht.
So ein kleines Kistchen?
Ja. Unten hängt ein Stern dran und den haben wir zu Hause auch und den nehmen wir einfach immer mit.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie tatsächlich arbeiten werden, bis Sie die Drehorte nicht mehr erreichen können.
Ja, das nehme ich doch an.
Ja, Sie machen keinen Hehl daraus, dass das so sein wird.
Nö, es gibt Beispiele. Also mein Freund Joel Latour, dessen Filme ich in seinen letzten Jahren alle produziert habe und wir sind auch viel zusammen gereist, Peter Joel Latour. Unsere letzte Reise in den Libanon war kurz vor seinem 90. Geburtstag. Er hat dann irgendwann diese Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Auch er nicht, der eigentlich alles wusste, aber eben doch dann nicht mehr alles. Und dann hat er sich verabschiedet und ist gestorben. Ist kein Zufall. Georg Stefan Troller hat mit dem, auch ein enger Freund ist, hat mit 90 den letzten Film gemacht. Der wird jetzt 99 und schreibt noch jedes Jahr ein Buch. Ja, also bitte.
Also ich glaube, dass Sie noch sehr viele Jahrzehnte arbeiten werden.
Hoffentlich, ja. Macht so viel Spaß.
Welchen Wunsch möchten Sie sich unbedingt erfüllen?
Ich habe eigentlich keine Wünsche. Ich erfülle mir dauernd Wünsche mit den Themen, die ich machen kann. Ein Schatten auf meinem Leben ist tatsächlich, dass ich doch ein bisschen zu wenig Zeit für die Familie habe. Die haben zwar alle selber ihre Sachen und so, Aber ich liebe diese Familie, das ist alles für mich. Und ich würde gerne ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringen. Und mehr Romane lesen. Ich hätte gerne mehr Zeit für alles.
Mehr Zeit können wir Ihnen nicht geben, aber wir geben Ihnen noch eine Musik.
Aber danke für die Zeit.
Es war ja nicht so viel. Wir würden Ihnen gerne mehr Zeit geben, aber ich weiß nicht, wo ich es rausschneiden soll. Aber wir spielen jetzt noch eine Musik, die Sie sich gewünscht haben, nämlich von Grace Jones, die auch in dem Film vorkommt.
Die eine tolle Frau ist, die ich gut kenne und kann nur sagen, that's something.
Ausgesucht haben Sie I've Seen That Face Before. Warum das?
Weil das ein sehr schöner Tango ist. Grace Jones hat das damals neu interpretiert.
Tanzen Sie Tango?
Ich kann überhaupt nicht tanzen. Ich bin absoluter Nicht-Tänzer zum Leidwesen meiner Frau, die sich dann eben um irgendwelche Gigolos kümmern muss.
Ach, Ihre arme Frau.
Ja, die arme Frau. Es ist schlimm.
Ganz schlimm. Bevor wir jetzt diesen Tango hören, möchte ich mich bei Ihnen bedanken für dieses sehr nette Gespräch. Vielen Dank. Ich habe, glaube ich, mit den Hörerinnen und Hörern Sie jetzt ein bisschen besser kennengelernt, Gero von Böhm. Sie haben jetzt mal auf der anderen Seite gesessen. Ich finde, das machen Sie sehr gut.
Ich habe Ihre Seite lieber.
Ich weiß. Aber vielen Dank dafür, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.